Ja, wir bleiben gleich stehen. Ich spreche das Eingangsgebet. Danke dir, Vater im Himmel, für diesen Abend. Danke dir, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen, um in dein Wort zu schauen, darin zu lesen und daraus zu lernen. Ich möchte dich bitten, dass du heute unser Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast, dass du heute zu uns sprichst, dass du uns motivierst, dass du uns herausforderst, stärkst, Herr, dass du uns segnest an diesem Abend. Amen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich darf euch alle ganz herzlich grüßen. Ich grüße auch alle, die im Livestream dazugeschaltet sind. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Wir gehen weiter in dem zweiten Timotheusbrief. Wir sind heute in Kapitel 2 und wollen uns die ersten 7 Verse in diesem Kapitel anschauen. Beim letzten Mal oder in den Versen vorher, da ging es ja darum, dass Paulus so ein bisschen von sich erzählt. Es gab einige, die haben sich von ihm abgewendet. Die wollten scheinbar nichts mehr mit ihm zu tun haben oder wie auch immer. Da war mit Sicherheit auch einiges an Enttäuschung dabei, aber es gab andere auf der anderen Seite, die haben sich um ihn gekümmert, die haben ihn gestärkt, die haben zu ihm gehalten, das hat ihn ermutigt. Also Paulus, der hat Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt und das sind, also die Verse beschreiben das so ein bisschen vorher und im Hintergrund dieser Erlebnisse und dem, was Paulus geschrieben hat, geht er jetzt in die nächsten Verse und wendet sich wieder Timotheus zu und hat in diesem Text einige Aufforderungen. Manche sehr, sehr direkt, die er ganz klar ausspricht, manche eher unterschwellig, wo er aber doch etwas mitgeben will. Ein ganzer Text voller Aufforderungen heute und wir wollen uns diese alle zusammen anschauen. Ich möchte den Text einmal lesen, 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Du nun ertrage alles Leid als ein guter Soldat Jesu Christi. Kein Soldat verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, um den zu gefallen, der ihn angeworben hat. Und selbst wenn jemand kämpft, wird er doch nicht als Sieger geehrt, wenn er nicht vorschriftsmäßig gekämpft hat. Der Landwirt arbeitet hart, um die Früchte als Erster zu genießen. Bedenke, was ich sage, der Herr aber gebe dir in allen Dingen Verstand. Soweit die Verse, die wir heute betrachten wollen. Und ich habe schon erwähnt, Paulus, der hat in diesen Versen einige Aufforderungen, einiges, was er uns mitgeben möchte oder was er Timotheus mitgeben möchte und entsprechend dann auch uns. Und das ist ja so eine Art Abschiedsbrief von Paulus an Timotheus. Und in einem Abschiedsbrief, da erwähnst du nur noch die wichtigen Dinge. Also die, die wirklich wichtig sind. Nicht was nebensächlich ist oder so, sondern das, was dir wirklich auf dem Herzen liegt. Und Mario hat es eben schon gesagt, der Text fängt an so, sei nun stark. Eine Aufforderung, stark zu sein. Und dieser Befehl, stark zu sein, der ist eigentlich etwas komisch. Weil man kann einem nicht befehlen, stark zu sein. Das funktioniert nicht. Entweder ist jemand stark oder er ist schwach. Aber ich kann einem Schwachen nicht sagen, sei jetzt stark. Und dann ist er stark. Das funktioniert nicht. Stellt euch mal vor, Gewichtheben. Vielleicht haben die ein oder anderen so Bilder vom Gewichtheben im Kopf. Da gibt es Matthias Steiner. Ein deutscher Gewichtheber, der hat, als er seine Olympia-Goldmedaille gewonnen hat, 246 Kilo gestoßen, heißt das, glaube ich. Ne? Vom Boden aufgehoben, zack, und nach oben. 246 Kilo. Das ist schon eine Menge. So, wenn das jemand zu mir sagen würde, Rudi, heb die 246 Kilo an, das wäre ganz schön lächerlich. Also, da würden alle wahrscheinlich lachen. Das Ding wird sich kein Zentimeter vom Boden abheben. Und er hat das über seinen Kopf gestemmt. Also wenn man einem Schwachen sagt, sei stark, das bringt nichts. Das funktioniert nichts. Wenn man das einem Profisportler sagt, sei stark, heb das Ding an, der wird das anheben. Warum geht das? Warum funktioniert das? Weil die Kraft in ihm bereits vorhanden ist. Der Profisportler hat lange trainiert, sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, dass er diese Masse heben kann. Und jetzt kommt Paulus an und sagt zu Timotheus, sei stark. Ein Auftrag, eine Aufforderung, stark zu sein. Woher kommt die Stärke? Sagt Paulus gleich mit, durch die Gnade in Christus Jesus. Es ist nicht die Stärke von Timotheus, die er nutzen sollte, sondern es ist die Stärke, die Timotheus in Jesus Christus hat. Und dieser Stärke soll er sich bedienen. Er selbst kann nichts tun, aber Jesus Christus ist der Stärkste. Und er sagt, dieser Kraft sollst du dich bedienen. Wie das ganz praktisch aussehen kann, finden wir auch in der Bibel im Alten Testament. Die Geschichte David gegen Goliath. Und diese Bezeichnung David gegen Goliath, die beschreibt eigentlich, da ist etwas Unmögliches. Da ist jemand, der hat keine Chance, gegen einen anderen zu gewinnen. Und doch tritt er gegen ihn an. Wenn wir heute in die Sportwelt gucken, beim Fußball, wenn wir, nehmen wir mal an, der FC Preußen hier aus Espelkamp, der würde gegen FC Bayern spielen. Dann würde man wahrscheinlich sagen, das ist ein Spiel wie David gegen Goliath. Preußen hat gar keine Chance. Und so war die Situation damals auch. Da ist Goliath auf der einen Seite, der große Philister und das ganze Volk Israel, das Heer von dem Volk Israel, ja, da heißt es, jeder in Israel, der den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Also sie sehen Goliath und sie fangen an zu zittern und sie trauen sich nicht, gegen ihn zu kämpfen. Sie haben Angst. Und weiter lesen wir, dass David dann sagt, als junger Bursche, als Teenager, wer ist dieser Mann, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Und dann sagt David später zu Saul in 17, Vers 37, der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister erretten. Der Fokus liegt auf Gott, auf den allmächtigen Gott. Das Volk sieht Goliath. Das Volk sieht Goliath und hat Angst. Da ist dieser starke Mann. Und David, er sieht Gott und sagt, wer ist Goliath im Vergleich zu Gott? Und er bedient sich der Kraft Gottes und kann in der Kraft Gottes stark sein. Nicht das, was vor dir liegt, soll dir Angst machen oder dich mutlos werden lassen, sondern der in dir wohnt, er soll dich stark machen. Also die Stärke, die Timotheus hier für sich selbst in Anspruch nehmen soll, die findet er in Jesus Christus. Nirgendwo anders, sondern in der Gnade Jesus Christus. Da müssen wir uns die Frage stellen, wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei uns aus? Ist es nicht häufig so, dass wir uns auf unsere eigene Stärke verlassen? Dass wir ja so Dinge in unserem Leben haben, wo wir sagen, ja, da brauche ich Gott nicht, das kann ich schon so alleine. Und bei manchen Sachen, ja, da bete ich, weil das könnte vielleicht ein bisschen kompliziert werden. Wir formulieren das wahrscheinlich nicht so, aber wir leben unser Leben so. Ja, ich habe jetzt eine kleine Aufgabe, ich muss was machen. Warum soll ich dafür beten? Habe ich schon 100 Mal gemacht. Ist überhaupt kein Problem. Und so leben wir häufig unser Leben. Wie oft verlassen wir uns auf das, was wir können und verlieren Gott aus unserem Fokus, aus unserem Blick. Timotheus, der war ja ziemlich lange schon mit Paulus unterwegs. Er war lange mit Paulus unterwegs und er hat schon einiges von Paulus gehört, hat einiges von Paulus gelernt. Der hat selber viele Erfahrungen gemacht. Das war jetzt kein ganz junger Anfänger in dem, was er tat. Und er könnte sagen, ich habe schon genug gelernt, ich brauche Gott ja nicht unbedingt, ich kann auch einiges alleine. Und Paulus sagt, nein, sei stark in Jesus Christus. Paulus gibt ihm hier einen ganz wichtigen Hinweis. Sei stark in Jesus Christus. Nimm die Stärke aus Jesus Christus. Und das ist die Basis für all das, was Paulus später jetzt in den nächsten Versen von Timotheus fordern wird. Er wird einige Dinge weitergeben, einige Aufforderungen weitergeben und sagen, die Stärke in Jesus Christus, die wirst du dafür brauchen. Im Vers 2, da heißt es, und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Eine Aufforderung, lehre, gebe weiter. Was du von mir gehört hast, vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, andere zu lehren. Es geht hier nicht nur um Wissensvermittlung, es geht hier nicht einfach nur irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten weiterzugeben, sondern es geht um Zurüstung, um Befähigung. Und wir haben hier 4 Ebenen oder 4 Parteien. Auf der einen Seite ist Paulus. Paulus hat etwas an Timotheus weitergegeben, über die ganzen Jahre. Er hat es ihm vorgelebt, er hat es ihm gepredigt, er hat es jetzt in einem Brief geschrieben, er hat ihm einiges mitgegeben. Also von der einen Ebene Paulus geht es zu Timotheus. Und er soll jetzt das, was er von Paulus gehört hat, treuen Menschen anvertrauen. Da geht es in die dritte Ebene. Und die wiederum sollen fähig sein, auch andere zu lehren. Eine vierte Ebene. Von Generation zu Generation. Und die Lehre Christi soll auf diesem Weg weitergegeben werden. Gott möchte uns Menschen gebrauchen, um seine Gemeinde hier auf der Erde zu bauen. Und wie er das tut, die Lehre, die wir gehört haben, die wird von Generation zu Generation immer weitergetragen. Die Tatsache, dass wir heute hier in Espelkamp eine Gemeinde haben, dass wir heute hier zusammengekommen sind, hat auch etwas damit zu tun, dass es treue Diener gab, die ihren Dienst treu ausgeführt haben und die Lehre weitergegeben haben, immer an die nächste Generation. Gott braucht uns Menschen eigentlich nicht. Um Gemeinde zu bauen, um diese Gemeinde zu bauen, braucht Gott keinen von uns hier. Aber er möchte uns gebrauchen. Er hat sich entschieden, Gemeinde zu bauen, indem er uns Menschen gebraucht, indem er uns Menschen befähigt, um Dinge zu tun, um Gemeinde zu bauen. Gott braucht keinen von uns, aber er möchte uns gebrauchen. Er hat sich entschieden, die Menschen zu gebrauchen, um Gemeinde zu bauen. Menschen wie Timotheus waren treu in ihrem Dienst über die ganzen Generationen und haben die Lehre weitergegeben. Das, was sie gehört haben. So können wir heute hier in der Bibel lesen, eine Gemeinde erleben, in der Gemeinde leben, Teil einer Gemeinde sein. Und deswegen sind Lina und Jakob in Afrika ausgesandt von uns als Gemeinde, um da das Wort Gottes weiterzugeben, damit dort eine Gemeinde entsteht. Es ist eine Art Generationenvertrag. Von einer Generation zur anderen. Paulus sagt, was du von mir gehört hast, das befiehl treuen Menschen an. Aber es geht hier nicht nur um Generationen, also nicht nur von einer Generation zur nächsten. Also es ist nicht nur meine Aufgabe, Jüngere zu lehren. Nein, sondern auch Multiplikation in die Breite. Es könnte genauso gut innerhalb einer Generation sein, aber es ist wichtig, dass die Lehre weitergegeben wird, dass das Wort Gottes weitergegeben wird. Lasst uns mal ein bisschen rechnen. Da ist Paulus. Und Paulus hat das an Timotheus weitergegeben. Und wir sagen jetzt auch noch eine andere Person. Da gab es ja noch andere Personen, mit denen Paulus viel gemacht hat und so weiter. Sagen wir mal, Paulus hat an zwei Personen das Evangelium weitergegeben. Hat sie gelehrt, zugerüstet, befähigt. Dann sind es schon drei. Zwei Ebenen, drei Personen. Diese beiden Personen, die von Paulus etwas empfangen haben, Timotheus und der andere, die geben wieder an zwei weitere Personen etwas weiter. Wie viel kommen dann dazu in der dritten Ebene? Vier. Dann sind wir bei sieben. So, und jetzt geht es in die vierte Ebene, von der spricht ja Paulus. Und diese vier, die jetzt was gehört haben, die geben es wiederum weiter an zwei Personen. Dann kommen in der vierten Ebene wie viel dazu? Acht. Und dann sind wir in der Summe schon bei 15. Und genau das ist das, was Paulus hier, was ihm wichtig ist, weitergeben. Es soll sich ausbreiten. Das, was du gehört hast, Timotheus, das gib weiter. Lehre andere, die treu sind und die fähig sind, andere zu lehren. Das ist der Schlüssel für Gemeindewachstum. Dass wir das, was wir empfangen haben, was wir bekommen haben, weitergeben. Hier in unserem Text, in diesem Vers, geht es hauptsächlich um Lehre, um Lehrer, die Gottes Wort weitergeben. Aber das können wir auf alle Bereiche in der Gemeinde übertragen. Das, was du bekommen hast, das ist deine Verantwortung, es auch weiterzugeben. Ganz egal, in welchem Bereich der Gemeinde du tätig bist. Bist du in der Kinderstunde tätig und hast jahrelange Erfahrung, nimm dir eine junge Person mit dazu, eine unerfahrene Person. Und leite sie an. Bring ihr bei, wie bestimmte Dinge funktionieren. Arbeitest du in der Küche mit und machst auf jeder Hochzeit dieses super leckere Essen, dann ist das deine Verantwortung, Jüngere mit heranzuziehen und ihnen zu zeigen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. in der Zeit, in der du hier in der Gemeinde bist, in deinem Leben, dass es Menschen gab, die dich angeleitet haben und dich ein Stück weit mit hineingenommen haben in den Dienst. Ich hatte so eine Person. Mir fällt, wenn ich über dieses Thema nachdenke, immer sofort eine Person ein. Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber manche werden wissen, um wen es geht. Ich war damals, 2003, 17 Jahre alt, grün hinter den Ohren, unerfahren, keine Ahnung. Und da gab es Mitarbeiter, die haben gesagt, hey, wir wollen das Espelcamp gründen. Und die haben gesagt, Rudi, komm dazu. Und diese Personen haben mich überall mit hingenommen, eine Person ganz besonders. Bei jedem Termin, bei jeder Aktion, Rudi, wir müssen dahin, wir wollen uns einen Platz angucken, kommst du mit? Okay. Losgefahren. Ich konnte nichts dazu beitragen, dass das irgendwie besser wird, dass das funktioniert, irgendwie einen vernünftigen Ratschlag. Ich hatte keine Ahnung. Aber diese Person hat mich über die ganzen Jahre immer wieder mitgenommen und so durfte ich einiges lernen. Heute stehe ich in der Verantwortung, Jüngere mitzunehmen und denen ein bisschen was weiterzugeben, von dem, was ich lernen durfte. Welche Verantwortung hast du? Wo hat Gott dich hineingestellt? In welchen Dienst? Und bist du bereit, auch in diesem Dienst Jüngere oder Personen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, anzuleiten? In der Kinderstunde, in der Jungschar, beim Gesang, im Küchenteam, im Arbeitsteam. Ich habe letztens eine coole Situation gehört. Da war jemand aus dem Arbeitsteam und da kam eine andere Person zu ihm an und sagte, ich muss hier, sagte, was soll ich machen? Und dann sagte die Person aus dem Arbeitsteam, hier, du kannst Fugen ziehen. Und er sagte, noch nie gemacht. Sag, das ist nicht schlimm, probier es einfach. Wenn es nicht ordentlich ist, machen wir es nächstes Mal nochmal. Wir lernen das. Mit Anleiten. Egal in welchem Dienst du tätig bist, das ist deine Verantwortung. Jetzt rede ich mal so in die Richtung der Älteren. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir sitzen, so da hinten und hier. Das ist unsere Verantwortung. Ich zähle mich jetzt in diesem Fall auch zu den Älteren. Unsere Verantwortung, Jüngere anzuleiten. Aber auch die Jüngeren hier vorne, da oben sitzen einige. Auch die Jüngeren haben eine Verantwortung. Bereit zu sein, sich anleiten zu lassen, mal einen Ratschlag anzunehmen, mal zuzuhören, mal einfach mitzugehen und zu lernen und nicht sagen, habe ich schon alles gesehen und erlebt oder sonst etwas. Also weitergeben und empfangen, das ist die Verantwortung auf beiden Seiten. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in der Gemeinde ja, das Leben anderen weiterzugeben und Ratschläge, Anleitungen auch wirklich anzunehmen. In Vers 3, da heißt es, du nun ertrage alles Leid als ein guter Soldat Jesu Christi. Alles ertragen als ein guter Soldat. Ertragen bedeutet aushalten, ein Stück weit über sich ergehen lassen. Es bedeutet durchhalten. Timotheus soll Leid aushalten. Er soll das Leid über sich ergehen lassen. Er soll im Leid durchhalten. Er soll nicht aufgeben. Aber welches Leid ist hier gemeint? Es ist nicht das Leid, das ich habe aufgrund falscher Entscheidungen. Also im Leben habe ich ja manchmal, da treffe ich falsche Entscheidungen und dann gibt es so Probleme in meinem Leben. Hier ist nicht von diesem Leid die Rede. Es ist auch nicht das Leid gemeint, das ich aufgrund von Sünde erlebe. Wenn ich Sünde in meinem Leben dulde, zulasse, dann wird es irgendwann mein Leben anfangen zu zerstören. Das ist nicht damit gemeint. Es ist auch nicht das Leid gemeint von einem ungesunden Lebensstil. Ich schlafe nachts nur 2 Stunden, bin am nächsten Tag super müde, kriege meine Aufgaben nicht hin, kriege ein bisschen Druck auf der Arbeit oder wo auch immer. Das ist nicht gemeint. Mit Leid ist hier gemeint, dass wir erleben, weil wir Christus nachfolgen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Oder in Lukas 21, Vers 17, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Um dieses Leid geht es hier. Wenn wir Leid ertragen, weil wir Jesus nachfolgen, wenn wir Druck erleben, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir uns zu Jesus stellen, weil wir Jesus gehorsam sind, dann sagt Paulus hier zu Timotheus, ertrage alles Leid als ein guter Soldat. Paulus nutzt dieses Bild eines Soldaten, um die Haltung deutlich zu machen, wie Timotheus manche betonen das so, manche so, wie er das Leid ertragen soll, wie ein guter Soldat. Wisst ihr, Soldaten, die stehen im Auftrag eines Dienstherrn. Die kriegen einen Auftrag und dann haben die etwas zu tun. Ihre Aufgabe ist es nicht, zu interpretieren. Ihre Aufgabe ist es nicht, zu hinterfragen. Ihre Aufgabe ist es nicht, sich ein Bild von der ganzen Lage zu verschaffen, sondern sie kriegen einen Auftrag und müssen es dann tun. Das Bild von der ganzen Lage, die Interpretation und Entscheidungen, die werden Etagen weiter oben getroffen. Der Soldat muss einfach nur ausführen. Dabei ist es egal, was er dazu denkt, ob er das gut findet oder auch nicht. Er muss es einfach machen. Er führt einen Befehl aus. Und jemand, der sich entscheidet, ein Soldat zu werden, der sich entscheidet, ein Leben als Soldat zu führen, ja, der entscheidet sich automatisch, Dinge in Kauf zu nehmen, die andere von uns vielleicht nicht so toll finden und sagen, okay, deswegen würde ich nie Soldat werden wollen. Er entscheidet sich in Kauf zu nehmen, dass andere für ihn entscheiden. Ich habe mal mit einer Frau zusammengearbeitet. Ihr Mann war als Soldat tätig bei der Bundeswehr. Und sie ist ganz häufig in ihrem Leben schon umgezogen. An den einen Ort, an den anderen Ort. Und das hatte sie nicht zu entscheiden. Das hatte auch nicht der Mann zu entscheiden. Da wurde einfach gesagt, so, du kommst jetzt dahin, du wirst da eingesetzt. Und dann ist die Familie dahin gezogen. Lebte da ein paar Jahre und dann ging es wieder weiter. Und so ging es rum. Wenn jemand sich entscheidet, ein Soldat zu sein, dann nimmt er in Kauf, bestimmte Dinge in seinem Leben ertragen zu müssen, auch wenn sie ihm in dem Moment nicht gefallen. Und wenn wir Menschen uns entscheiden, Christus zu folgen, dann bedeutet das Konsequenzen für das eigene Leben. Es bedeutet, dass nicht mehr ich entscheide, was ich will, was ich tun will, was in meinem Mittelpunkt steht, sondern bedeutet, ich versuche so zu leben, wie Christus es möchte. Ist es nicht manchmal so, dass wir in unserem Leben als Christ eigentlich irgendwie so beides haben wollen? Wir wollen ein Kind Gottes sein, wir wollen als Christ leben, wir wollen so die Vorzüge eines Christen mitnehmen. Vergebung, Gnade, die Perspektive auf die Ewigkeit, auf einen Himmel. All das wollen wir mitnehmen. Aber die Konsequenzen daraus, dass es auch Leid bedeuten kann, dass es Verfolgung bedeuten kann, dass es Druck bedeuten kann, all das, dass es Nachteile bedeuten kann in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, das versuchen wir irgendwie zu vermeiden. Und dann versuchen wir einen Kompromiss zu schaffen. Irgendwie ein bisschen Christ und ein bisschen Welt, in der Hoffnung, dass ich beidem irgendwie gerecht werde. Das funktioniert nicht. Das führt zu einem Leben in Zerrissenheit. Ein bisschen Christ und ein bisschen Welt. Paulus sagt hier, ertrage alles Leid als ein guter Soldat Christi. Wenn du Jesus Christus folgst, dann mit Haut und Haar, mit allem, was dazugehört, auch wenn es bedeutet, dass du Leid erlebst. Und Jesus hat gesagt, als Kinder Gottes werden wir auf dieser Erde Leid erleben. Und in Vers 4 heißt es, kein Soldat verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, um den zu gefallen, der ihn angeworben hat. Die nächste Aufforderung, sei fokussiert. Kein Soldat verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens. Sei fokussiert, habe das Ziel vor Augen. Und wenn du das Ziel vor Augen hast, wenn du weißt, wofür du kämpfst, dann ist es viel leichter, das Leid zu ertragen. Dann ist es viel leichter, Druck zu ertragen, wenn du weißt, wofür du das machst. Ein Soldat, der im Einsatz ist, der aber nicht fokussiert ist, der sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, sondern sich mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten beschäftigt, der wird irgendwann negativ auffallen. Der wird eine Gefahr werden für die ganze Truppe, für seine Kameraden. Auf ihn ist kein Verlass, er wird keine Sicherheit bieten. Letztendlich kann man ihn nicht einsetzen. Und Paulus sagt, so sollst du nicht sein. Eine indirekte Aufforderung, sei fokussiert, konzentriere dich auf das Wesentliche. In dem Brief an die Philipper schreibt Paulus, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus. Da ist das Ziel und ich jage dem nach. Und alles, was mich stört, alles, was mich hindert, das Ziel zu erreichen, das lasse ich weg. Und dann fällt es mir viel einfacher, wenn ich das Ziel vor Augen habe, auf bestimmte Dinge zu verzichten, Druck zu erleben, bestimmte schwere Situationen durchzuhalten. Ein Ziel vor Augen macht es leichter zu ertragen. Wisst ihr, als ich vor ein paar Jahren meinen Marathon gelaufen bin, in der Zeit habe ich auf viel verzichtet. Viele leckere Sachen. Ich habe zu der Zeit unglaublich gerne Cola getrunken. Cola ist aber so ungefähr das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du Sport machst. Und da habe ich auf Cola verzichtet, auf Süßigkeiten verzichtet, auf freie Zeit verzichtet. Wenn andere schlafen gegangen sind, dann habe ich mir meine Laufschuhe angezogen und bin laufen gegangen. Als andere am warmen Kamin saßen, bei -5 Grad, bin ich raus und bin gelaufen. Morgens wachst du auf, dein ganzer Körper tut weh, weil du den wieder bis an die Grenzen ausgereizt hast. All das war für mich in dem Moment okay. Warum? Weil das Ziel, einen Marathon zu laufen, viel, viel größer war. Das war für mich viel, viel wichtiger. Deswegen konnte ich die anderen Dinge irgendwie ertragen. Die sind nicht schön, das ist kein Hobby, Muskelkater zu haben und bestimmte andere Dinge. Aber das war nicht so wichtig wie mein Ziel, diesen Marathon zu laufen. Und im Glauben ist es ähnlich. Wenn wir uns nach Christus hin ausstrecken, wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, die himmlische Herrlichkeit, das, was Christus für uns vorbereitet hat, dann sind die Leiden, das, was wir hier auf der Erde erleiden müssen, eigentlich nicht wirklich viel, fallen nicht so wirklich ins Gewicht. Aber kann es sein, dass wir uns manchmal hier auf der Erde ziemlich gemütlich gemacht haben? Dass wir uns ziemlich gemütlich gemacht haben, wir haben uns hier ganz bequem eingerichtet und das Ziel haben wir gar nicht mehr so vor Augen. Wenn ich an Christen in der Christenverfolgung denke, in China oder in Nordkorea oder wo auch immer, die tagtäglich Leid erleben, ich glaube, die sehnen sich nach dem Himmel wie nach nichts anderem. Und wenn ich uns manchmal sehe, ja, dann glaube ich, ist der Himmel eine gute Option für später. Aber uns geht es hier eigentlich gut, oder? Ist es nicht so, dass wir unser Ziel an der einen oder anderen Stelle einfach aus den Augen verloren haben? Kann es sein, dass wir uns in der Gemeinde manchmal wegen Banalitäten in die Haare bekommen, weil das Ziel vor Augen nicht präsent ist? Wir haben vergessen, worum es geht. Wir kümmern uns so um so Nebensächlichkeiten und vergessen, dass es viel, viel Wichtigeres gibt. Kann es sein, dass wir den ein oder anderen Kompromiss eingehen in unserem Leben, weil wir die Schönheit und die Herrlichkeit, die auf uns wartet im Himmel, noch gar nicht richtig begriffen haben und auch nicht versuchen, sie zu begreifen? Paulus fordert Timotheus hier auf, sei fokussiert, konzentriere dich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Wir waren ja letztes Jahr unterwegs mit ein paar Ehepaaren in den Bergen. So, und da mussten wir viel schleppen. Also einen Rucksack und einige Sachen rein. Und wir waren als Ehepaare unterwegs, das heißt, 5 Frauen waren dabei. Wisst ihr, wie viele Föhns wir dabei hatten auf der Tour? Also einen Föhn zum Haare föhnen? Keinen. Also ich habe keinen gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand den mitgeschleppt hat. Keinen. Man braucht den nicht. Das ist überflüssig. In dem Moment, wo es dann hochgeht in die Berge, wo es anstrengend wird, dann nimmst du nur das mit, was wichtig ist. Und alles andere, das lässt du weg. Bei einer Tour vor ein paar Jahren, da waren wir mit den Männern unterwegs Richtung Tönsberg. Vielleicht habt ihr noch diesen Begriff im Kopf. Einige Männer werden wissen, worum es geht. Dann hat einer der Männer in der Vorbereitung gesagt, boah Rudi, super, wir nehmen richtig schöne Dosen mit Bohnen und allem drum und dran und machen die dann am Feuer. Und ich habe gesagt, nee, ich kümmere mich ums Essen, wir nehmen das nicht mit. Er hat nicht verstanden, warum wir die Bohnen nicht mitnehmen. Als wir dann auf dem Weg waren und schon über 30 Kilometer an einem Tag hinter uns hatten und jeder Gramm im Rucksack richtig schwer wurde, hat er verstanden, warum es Haferflocken die bessere Alternative ist als so eine schwere Dose mit Bohnen. Man konzentriert sich auf das Wichtige, auf das, was wirklich notwendig ist. Und alles andere, was stört, was belastet, lässt man weg. Wie sieht es in deinem Leben aus? Was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Vielleicht kannst du die Antwort nicht sofort geben, aber ich kann dir eine Hilfe geben. Überleg mal, womit du die meiste Zeit verbringst. wo du die meiste Energie reinsteckst, wo du dein Geld investierst, deine Kraft investierst, deinen ganzen Fokus drauf lenkst, das wird wahrscheinlich das Wichtigste in deinem Leben sein. Und wenn das nicht Christus ist, dann solltest du mal drüber nachdenken, ob vielleicht nicht etwas schief läuft in deinem Leben. Und in Vers 5, da heißt es dann weiter, und selbst wenn jemand kämpft, wird er doch nicht als Sieger geehrt, wenn er nicht vorschriftsmäßig gekämpft hat. Nicht geehrt, weil er nicht vorschriftsmäßig gekämpft hat. Der aktuelle Weltrekord im Marathonlaufen beträgt 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden. Das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man die läuft, so von ungefähr 20 km/h, ein bisschen mehr. Und diesen Marathon, diesen Weltrekord, den hat der Kipchoge. Das ist so ein Kenianer, ein Superläufer, der beherrscht die ganze Läuferszene seit Jahren. Der hat diesen Marathon gelaufen und hält den aktuellen Weltrekord. Das war aber nicht der schnellste Lauf, der je gelaufen worden ist. Der schnellste Lauf, der je gelaufen worden ist, den hat auch er gelaufen. Ein Jahr später, 2019, und zwar 1 Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden. 42 Kilometer ist er in unter 2 Stunden gelaufen. Aber der Weltrekord, 2 Stunden, 1 Minute, 39. Warum? Weil den anderen Lauf in unter 2 Stunden hat er unter klinischen Bedingungen durchgeführt. Sie haben sich eine ganz spezielle Strecke ausgesucht, wo es möglichst wenig Höhenmeter gab. Haben sich einen Ort ausgesucht, wo die Luftfeuchtigkeit von der Jahreszeit und so, wo das ähnlich ist wie in Kenia, zu Zeiten, wo er da trainiert. Dann haben die eine Läufergruppe zusammengestellt, die vor ihm hergelaufen ist, um ihnen einen Windschatten zu geben. Diese Läufergruppe haben die alle paar Runden, alle paar Kilometer ausgetauscht, dass immer frische Leute da waren. Die haben ihn gezogen. Vor denen ist ein Auto hergefahren mit einem Laserpointer und hat den Punkt auf die Straße projiziert, wie schnell er laufen muss, damit er das Ziel erreicht. Also das waren klinische Bedingungen. Das gibt es in einem normalen Wettbewerb nicht. Und die haben gesagt, okay, das sind keine Wettbewerbsbedingungen. Du hast nicht nach Wettbewerbsregeln gelaufen, also zählt das nicht für den Weltrekord. Obwohl er schneller war. Obwohl er schneller gelaufen ist als ein Jahr vorher. Du wirst nicht geehrt, wenn du nicht vorschriftsmäßig kämpfst, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wenn du nicht ehrlich bist, wenn du anfängst, irgendwie zu schummeln. Du wirst nicht geehrt, wenn du dich nicht an die Spielregeln Gottes hältst. Wenn wir unser Leben als Nachfolger Christi leben, dann sollten wir ehrlich sein und unser Dienst auch so tun, wie Christus es von uns fordert. In Gehorsam und Hingabe. Die Aufforderung, die hier so impliziert wird, ist, sei ehrlich zu dir selbst. Die Gefahr, die in diesem Vers ausgedrückt ist, ist, dass wir uns selbst belügen können. Wir können uns selbst etwas vormachen, dass alles in Ordnung ist, dass alles schon passt, dass alles in Ordnung ist, dass es reicht. Aber wir können Gott nicht überlisten, wir können Gott nicht täuschen. Wisst ihr, im Himmel, da wird es niemanden geben, der durch Betrug oder Täuschung in den Himmel gekommen ist. So nach Motto, dann ist er da und denkt, jupp, ich habe Gott irgendwie ausgetrickst, hat funktioniert, wird es nicht geben. Gott sieht alles. Hingegen wird es in der Hölle vermutlich einige oder viele geben, die gedacht hätten, ich komme sicher in den Himmel, weil ich ein super Leben führe. Und am Ende ihres Lebens dann das Böse erwachen haben. Sie haben nicht so gelebt, wie Gott es gefordert hat. Ein paar Beispiele finden wir in der Bibel. Die Pharisäer, was haben die gemacht? Wasser gepredigt, Wein getrunken. Sie haben etwas gepredigt, sie haben etwas weitergegeben, haben es selbst aber nicht gelebt und meinten aber im Recht zu sein. Jesus spricht sehr, sehr klare Urteile über sie. Oder nehmen wir Paulus, bevor er sich bekehrt hat. Voller Eifer für Gott, er hat alles investiert. Leider ein falsches Ziel verfolgt. Und erst als Gott ihm die Augen geöffnet hat, hat er verstanden, Buße getan und seinen Weg korrigiert. Dieser Vers fordert uns heraus, ehrlich zu sein, ehrlich zu uns selbst. Wie lebst du dein Leben als Christ? Was sind deine Motive für deinen Dienst hier in der Gemeinde? Was sind deine Motive für dein Handeln? Ist es Dankbarkeit für die Gnade, die du empfangen hast? Ist es Hingabe zu Gott aus Dankbarkeit, weil er dir ein neues Leben geschenkt hat? Oder sind es vielleicht andere Motive? Möchte ich gesehen werden? Möchte ich mich selber profilieren? Möchte ich Macht ausüben? Und unter dem Deckmantel einer Frömmigkeit tust du bestimmte Dinge in der Gemeinde. Aber Gott sieht das. Du kannst Gott nicht täuschen. Kämpfe für Christus, aber tue es so, wie Christus es möchte. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber und voller Hingabe. Und im Vers 6, ein Vers, der auf einmal irgendwie so aus dem Zusammenhang gerissen scheint: Der Landwirt arbeitet hart, um die Früchte als Erster zu genießen. Der Landwirt arbeitet hart. Paulus springt jetzt vom Soldaten und vom Wettkampf, springt er auf einmal zur Landwirtschaft, zu einem Landwirt, zu einem Bauern und benutzt dieses Bild, um etwas deutlich zu machen. Und er fordert Timotheus hier auf: Sei fleißig. Dieses hart arbeiten, ja, das griechische Wort könnte man so übersetzen, bis an den Rand der Erschöpfung zu arbeiten. Also bis man völlig müde und erschöpft einfach ins Bett fällt. Das wird hier gemeint. Der Landwirt arbeitet hart, um als Erster seine Früchte zu genießen. Paulus fordert Timotheus auf: Sei fleißig, sei nicht träge, lass dich nicht hängen, arbeite hart, tu etwas. Die Aussicht auf eine gute Ernte, die Früchte der Arbeit zu genießen, er soll Ansporn sein, hart zu arbeiten. In diesem Bild werden so ein paar Dinge vermittelt. Auf der einen Seite, das kennt ihr alle, ohne Fleiß kein Preis. Wer nicht fleißig ist, wer nicht hart arbeitet, der wird auch nicht belohnt. Man muss schon investieren, man muss schon etwas tun, um etwas zu bekommen. Hast du nicht gearbeitet, dann hast du nicht das Recht auf die Ernte und auch nicht das Recht, diese Ernte in Anspruch zu nehmen. Außerdem vermittelt es, es gibt keinen schnellen Erfolg. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen beobachtet bei uns in der Gesellschaft. Es muss alles super schnell gehen. Man hat keine Lust mehr, sich das Essen zuzubereiten. Man ruft einfach an, zack, wird das Essen nach Hause gebracht. Man möchte nicht mehr stundenlang in der Küche stehen, sich was zuzubereiten. Oder mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß irgendwo hinzugehen, ist auch viel zu lästig. Kenne ich ja auch von mir selbst. Man setzt sich einfach ins Auto, das ist viel einfacher. Viel schneller, zack, bist du da. Du kannst also den Tag viel, viel voller knallen. Statt 3 Terminen kriegst du 8 Termine rein, weil du überall ganz schnell mit dem Auto hinfährst. Ich kann mich noch erinnern, als Hansi und Natalia damals auf dem Missionsfeld waren, da haben wir zwischendurch mal E-Mails geschrieben. Das funktionierte so, eine E-Mail geschrieben und dann wochenlang warten, bis sie irgendwann mal wieder in der Stadt waren, Internetempfang hatten und zurückgeschrieben haben. Und damals ging das. Die meisten von euch werden auch noch Post kennen. Ne? Man schreibt einen Brief mit Hand und rein in den Umschlag, Briefumschlag drauf und dann schickt man den raus. Und dann dauert das und er kommt irgendwann zurück. Früher hat man sich die Zeit genommen, man hatte keine andere Wahl. Heute eine Nachricht per WhatsApp rausgeschickt und dann guckt man schon, ist der blaue Haken da oder nicht? Und man ärgert sich über die, die diese Funktion ausgestellt haben, weil man kann nicht kontrollieren, ob es angekommen ist. Und dann nach 5 Minuten immer noch keine Antwort. Dann ruft man gleich hinterher. Dann schreibt man noch eine Nachricht über Telegram oder was auch immer. Also man wird ungeduldiger. Wir haben keine Zeit mehr. Es muss alles sehr, sehr schnell gehen. Und das wirkt sich in allen Bereichen unseres Lebens aus. Von Landwirten können wir lernen, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen. Ein Landwirt arbeitet das ganze Jahr über ziemlich hart, je nachdem, was er für eine Landwirtschaft betreibt, je nachdem, was er tut. Aber das ganze Jahr arbeitet er, ohne Erfolg zu sehen. Dann wird der Boden vorbereitet, gepflügt, gesät, alles Mögliche und er sieht keinen Erfolg, er sieht kaum vorankommen. Und irgendwann, diese eine Woche in dem Jahr, da erntet er. Aber das ganze Jahr über hat er gearbeitet. Wir wollen häufig schnelle Erfolge. Wir fangen an und das muss sofort funktionieren. Aber im Leben ist es häufig genau umgekehrt. Ohne Fleiß kein Preis. Hast du einen Dienst bekommen in der Gemeinde und du fängst mit diesem Dienst an, dann erwartest du natürlich, dass beim ersten Versuch das genauso wird wie bei dem anderen Mitarbeiter, der das schon seit 15 Jahren macht. Wir haben keine Zeit mehr, Dinge sich entwickeln zu lassen, zu warten, geduldig zu sein. Wir wollen sofort Ergebnisse. Paulus sagt hier und legt den Fokus auf den Fleiß. Und Fleiß wird irgendwann belohnt. Ich möchte uns Mut machen. Wenn an der einen oder anderen Stelle etwas nicht sofort so klappt, wie es klappen soll. Wenn etwas nicht gleich so funktioniert, wie es so funktionieren soll, weiterzumachen. Nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, sagen, es funktioniert sowieso nicht. Haben wir in der Jugend häufig erlebt, die Jungs durften immer ran und durften eine Einleitung machen in der Jugend. Und einmal eine Einleitung gemacht und dann waren die selber nicht ganz so zufrieden oder was auch immer. Ich habe die Gabe nicht des Lehrens, ich mache das nie wieder und wollten einfach nicht mehr weitermachen. Und das ist wahrscheinlich in anderen Bereichen in der Gemeinde ähnlich. Man probiert etwas, es funktioniert nicht, man gibt gleich sofort auf und man will einfach nicht. Paulus sagt, schau dir den Landwirt an, der arbeitet hart und irgendwann wird er dann die Früchte genießen dürfen. Und in Vers 7, unserem letzten Vers, sagt Paulus, bedenke, was ich sage. Paulus ermutigt und ermahnt Timotheus nochmal, auf das zurückzuschauen und sagen, guck mal, das alles habe ich dir gesagt. Und schieb das nicht beiseite, sondern denke daran. Es ist so eine Art wie die Bestätigung der Wichtigkeit. Guck mal, ich habe dir einiges gesagt, das. Und jetzt denke dran, vergiss es nicht, erinnere dich dran. Also schieb es nicht einfach beiseite, das ist wichtig. Paulus möchte hier die Wichtigkeit betonen. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, sei stark in Christus Jesus. Lehre, gib das Menschen weiter, was du von mir erfahren, was du von mir gelernt hast. Ertrage alles Leid. Sei fokussiert, sei ehrlich, sei fleißig. All das hat er gesagt. Denke daran und der Abschluss in unserem Text, der knüpft an das an, was er ganz am Anfang in unserem Text gesagt hat. Er sagt, der Herr aber gebe dir in allen Dingen Verstand. Das heißt, diese ganzen Aufforderungen, alles das, was Paulus Timotheus weitergegeben hat, an Ratschlägen, an wichtigen, guten Hinweisen, die bettet Paulus ein, sei stark in Christus Jesus. Also nimm die Stärke aus Christus Jesus. Und dann sagt er am Ende, der Herr gebe dir in allen Dingen Verstand. Also im Prinzip sagt Paulus hier, Timotheus, es geht nicht um dich. Es geht um Gott. Er wird dir alles geben, was du brauchst. Nicht du, sondern Gott. Paulus sagt nicht ich, sondern Gott. Paulus hat natürlich einiges mitgegeben. Er hat ja einiges gelernt in seiner Zeit. Aber Paulus sagt, es geht nicht um mich und um das, was ich dir gesagt habe. Der Herr gebe dir in allen Dingen Verstand. Paulus richtet Timotheus wieder auf Gott hin aus. Sagt den Fokus auf Gott hin. Und nicht woanders. Das ist übrigens auch ein Kennzeichen von gesunder Lehre und gesunden Lehrern in der Gemeinde. Wenn sie dich nicht auf sich selber ausrichten, sondern auf Gott hin. Wenn sie dich nicht von sich selber abhängig machen, sondern in die Abhängigkeit von Gott bringen. Es geht nicht um den Lehrer, es geht um Gott. Und Paulus sagt hier, es geht nicht um mich, Timotheus, es geht auch nicht um dich. Es geht um Christus. In seiner Kraft kannst du das alles vollbringen und Gott wird dir all das geben, was du brauchst. Er wird dir Weisheit geben. Er wird dir Verstand geben. Und das ist, was ich uns heute ja sagen möchte. Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich, um das, was du kannst, was ich kann, was wir können. Es geht um Gott. Nicht aus uns heraus können wir einiges tun, nicht aus uns heraus können wir einiges machen, sondern in der Kraft Christi. Und ich möchte abschließen mit dieser Aussage von Paulus in 2 Vers 1. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Amen.